Was das Schöne ist in Japan oder an dem gesamten Berichtsgebiet, ist, dass man hier auch Geschichten abseits des Aktuellen erzählen kann. Mhm. Ich kann das machen, was ich wirklich großartig finde, was mir am meisten Spaß macht, nämlich Reporterin zu sein. Ne? Ist es schon so, dass es auch immer so Anfragen gibt, die so ein bisschen schräg sind und bestimmt auch darum, Stereotype zu bedienen. Ne? Also von Japan haben wir schon alle so ein bisschen so ein schräges Bild vielleicht. Tatsächlich muss ich aber sagen, ist das Land auch ein bisschen schräg.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Podcast-Reihe Spotlight Asia. Mein Name ist Viktoria Atanasov und ich sprach für die heutige Folge mit Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann über ihr Leben und ihre Arbeit in Japan. Auch ich bin Teil von Polis 180, einem Grassroot-Think-Tank für Europa und Außenpolitik, und wir haben das Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Eine Region, die leider oft zu wenig Aufmerksamkeit in den westlichen Medien findet. In diesem Podcast, Spotlight Asia, sprechen wir mit den Menschen, die unsere Wahrnehmung der asiatisch-pazifischen Länder am meisten prägen, Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Print- und Online-Medien, die von dort berichten. Wie recherchiert und arbeitet man in den einzelnen Ländern? Wird das tägliche Leben von der journalistischen Tätigkeit und kritischer Berichterstattung beeinflusst? Diese Fragen und viele mehr möchten wir in unserer Podcast-Reihe beantworten und mit der Diskussion aktueller politischer Themen aus dem jeweiligen Land verbinden. Ich studiere an der Humboldt-Universität Berlin Geschlechterforschung und habe ein Jahr lang in Japan gelebt und studiert. Um mich auch weiterhin mit Themen aus, in und um Japan auseinandersetzen zu können, wurde ich Teil des Programmbereichs Connecting Asia. Mit diesem Podcast möchte ich einen Beitrag für mehr Sichtbarkeit für die Region Japan leisten, und im Gespräch mit Katrin wollte ich herausfinden, wie es ist, als deutsche Journalistin in Tokio zu leben und zu arbeiten. Ich habe sie gefragt, wie sie die Zusammenhänge von Geschlecht und Medien im Vergleich zu Deutschland in Japan wahrnimmt. Vorweg möchte ich in dem Zusammenhang kurz auf den von Katrin erwähnten Begriff Kisha-Club eingehen. Kisha-Clubs, zu Deutsch Reporter-in-Club, bezeichnet Medieneinrichtungen, die der direkten Leitung der Regierungsorganisation unterstellt sind. Durch ihre exklusiven Strukturen und Nähe zur Regierung stehen sie in der Kritik, offene und kritische Berichterstattung zu unterminieren und kleinere Medieninstitutionen auszugrenzen. Vorwürfe der Korruption gibt es immer wieder. Aufgrund dessen wurde Japan von Reporter ohne Grenzen in ihrem jährlichen World Press Freedom Index 2020 auf Platz 66 von 180 insgesamt positioniert. Weitere Informationen zum Pressefreiheitsverhältnis in Japan finden sich auch auf der Website von Reporter ohne Grenzen. Die Links dazu gibt es auf der Website. Das war es einleitend von meiner Seite. Nun wünsche ich viel Spaß mit dieser Ausgabe von Spotlight Asia, Berichterstattung in Japan. Die Folge wurde am 9.02.2021 aufgezeichnet.
Ja, erst einmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ich spreche heute mit Katrin Erdmann über ihr Leben als Journalistin und Korrespondentin in Tokio. Und ich würde dich erst einmal bitten, dich kurz für unsere ZuhörerInnen vorzustellen.
Das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist, wie du ja schon gesagt hast, Katrin Erdmann. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin seit Herbst 2018 Ostasien-Korrespondentin in Tokio. Ich bin die erste Frau auf diesem Posten. Ostasien, das heißt, ich bin also nicht nur für Japan zuständig, sondern auch für Südkorea, für Nordkorea, für Taiwan und Mikronesien. Vielleicht ganz kurz zwei Sätze zu mir selber noch. Ich habe Politikwissenschaft in Berlin studiert, da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Seit 2005 habe ich aber in Hamburg gelebt, weil ich dort für den NDR als Reporterin gearbeitet habe.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und über dich und deine Arbeit sprechen möchtest. Wie geht es dir denn gerade?
Ja, also mir geht's gut. Allerdings würde es mir noch besser gehen, wenn ich natürlich reisen könnte, denn das ist ja Teil meines Aufgabengebiets und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht. Und das ist natürlich schade, weil ich eigentlich seit einem Jahr gar nicht in meine Berichtsgebiete reisen kann. Und das ist immer ein bisschen blöd, finde ich, wenn man über die Länder reden muss und jetzt kann man sie gar nicht besuchen. Das ist ein bisschen schade.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne wissen, wie du nach Japan gekommen bist.
Also, wenn ich jetzt diesen ganzen Weg beschreiben würde, würde das sozusagen den Rahmen sprengen. Es ist auf jeden Fall bei mir nicht so ein schneller Weg gewesen, sondern eher ein langsamer Weg und auch ein Weg mit Höhen und Tiefen. Also es war nicht immer so geradlinig. Ich war auch mal in meinem Leben schon mal arbeitslos. Ich bin tatsächlich erst mit 35 zum Norddeutschen Rundfunk und damit auch nach Hamburg gekommen und habe eigentlich da, kann man sagen, auch ein bisschen wieder von vorne angefangen. Ich habe dann einige Male im Studio in Istanbul als Korrespondentin vertreten und hatte dort auch größere Einsätze, also Selbstmordanschlag und sowas alles, ne? Also, und war dann auch bei einigen größeren Gipfeln dabei und das habe ich offenbar gar nicht so schlecht gemacht. Und dann hat man mich gefragt, ob ich in Tokio mal vertreten möchte. Da bin ich eigentlich auch nur für jemanden eingesprungen. Da habe ich also meine Weihnachtspläne von heute auf morgen umgeworfen und habe gesagt, okay, mache ich mal. Dann habe ich ein bisschen öfter vertreten, weil man sich dann auch mal angucken muss, ja, will man da leben, kann man sich das vorstellen? Und so bin ich dann tatsächlich nach Tokio gekommen. Hatte ich nie vor.
Wow, interessant. Also Zufall mehr oder weniger.
Also ich bin in meinem Leben sehr, sehr viel gereist, auf Fahrt, weil mich das sehr interessiert und weil das auch eine große Bereicherung ist. Aber tatsächlich war das eine Region, die ich gar nicht kannte. Das ist natürlich einerseits schön, weil man dann auch einen unverfälschten Blick hat und auch nicht so einen belasteten Blick sicherlich. Anders ist das natürlich auch eine richtig große Herausforderung. Vor allem, wenn man in meinem Alter dann in so eine Region geht und dann auch die Sprache nicht spricht und so. Also das ist schon... Das ist nicht einfach.
Wie ist das Leben für dich in Japan? Vielleicht auch gerade im Vergleich zu Deutschland. Es würde mich vor allen Dingen interessieren, wie dein Alltag so als Korrespondentin konkret aussieht.
Also es ist schon, schon doch sehr anders als in Deutschland, weil, wie es schon sagte, spreche ich eben die Sprache wirklich nur rudimentär. Das ist natürlich blöd, um auch eine Kultur zu verstehen oder auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise reduziert sich das gerade in Japan, wo ganz, ganz wenig Leute Englisch reden, auf eine wirklich kleine Gruppe, muss man tatsächlich schon sagen. Ich bin also immer auf jemanden angewiesen, der für mich übersetzt, der mir Kontakte macht etc. Also ich habe schon auch selber Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich sehr abhängig von der Person, mit der ich zusammenarbeite. Und das ist etwas, was natürlich sich grundlegend unterscheidet von der Arbeit in Deutschland, wo ich selber zum Hörer greife. Ich bin jemand, der sehr kommunikativ ist. Ich rufe an, ja, als auch 1000 Mails zu schreiben, sondern rufe an und sag, zack, 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 können Sie, ja, nein, können wir mal kurz drüber reden. So, das ist also einfach ganz anders, ne? Und es ist halt so ein Korrespondent, ich bin ja alleine auf diesem Platz, der ist eigentlich rund um die Uhr im Einsatz im Prinzip, ne? Also ich habe, schlafe natürlich auch nachts, aber es ist so, dass ich theoretisch auch immer Wochenendbereitschaft habe und jederzeit angesprochen werden kann. Also wenn irgendwas passiert, dann bin ich im Einsatz, ne? Dann arbeite ich, ne? Und die Tage sind tatsächlich gerade durch die Zeitverschiebung mit Deutschland, das sind ja im Sommer 7 Stunden, im Winter 8 Stunden voraus, ist das natürlich auch schon eine Herausforderung. Also ich sag mal, wenn ich nach Hause gehe, dann wacht Deutschland gerade so richtig auf. Ne? Dann strecken sich die Deutschen und dann sagen sie, oh, was kommt denn heute für ein schöner Tag? Und ich sage, ja, ich habe jetzt gerade schon meinen Tag hinter mir. Insofern kann man sagen, ach, am nächsten Morgen kann man immer denken, ach, wie begehrt ich bin, weil mein ganzes Postfach dann voll ist mit neuen Mails. Es kann aber auch sehr belastend sein, ehrlich gesagt. Was das Schöne ist in Japan oder an dem gesamten Berichtsgebiet, ist, dass es, abgesehen davon, wenn jetzt nichts riesig Großes passiert, ja kein Top-Berichtsgebiet ist. Also es ist jetzt nicht so wie Washington natürlich logischerweise oder auch wie die europäischen Länder. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man hier auch Geschichten abseits des Aktuellen erzählen kann. Ich kann das machen, was ich wirklich großartig finde, was mir am meisten Spaß macht, nämlich Reporterin zu sein, ne? Und Geschichten zu erzählen. Und das ist natürlich toll, also als wenn man in einem anderen Berichtsgebiet ist, also auch zum Beispiel, als ich in der Türkei vertreten habe, da kommt man fast als Reporter dann auch gar nicht mehr raus, also auch in Nicht-Corona-Zeiten, weil man dann teilweise so viel zu tun hatte mit den aktuellen Sachen und gar nicht hinterherkam. Das ist dann hier zwischenzeitlich dann schon auch ein anderes Arbeiten.
Dadurch, dass es diese Nischenqualität hat, würdest du sagen, dass du auch mehr Autonomie und mehr Freiraum hast, selbst entscheiden, worüber du berichten möchtest?
Ganz genau. Also es ist so, dass ich ja die gesamten öffentlich-rechtlichen Sender bediene und da muss man nur mal den Knopf ein bisschen rumdrehen am Radio oder drücken, dann weiß man schon, was es für eine Vielfalt gibt. Ne? Da gibt es die jungen Sender, da gibt es die etwas gesetzteren, dann gibt es die, die gar keine Beiträge mehr spielen, sondern die noch Kollegengespräche haben wollen. Also da ist sozusagen schon vom Anspruch her eine große Varianz drin und natürlich versuche ich diese auch zu bedienen und ich versuche auch immer so ein bisschen zu gucken, was für Themen sind denn in Deutschland aktuell? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich einen Vergleich machen? Also beispielsweise Corona hat natürlich dann tatsächlich auch die ganze Region hier viele Leute auch in Deutschland interessiert, weil ihr relativ gut lief, dann lief es mal ein bisschen schlechter. Ja, genau, so ist das.
Naja, du hast viel gesprochen darüber, wie deine Erfahrung so zwischen Deutschland und Japan hin und her zu pendeln ist und würdest du sagen, dass es auch grundsätzlich Unterschiede gibt in der Art, wie Berichterstattung bzw. Journalismus im Allgemeinen in Japan und Deutschland funktioniert und verläuft?
Also ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang einmal vorwegschicken, dass ich natürlich hier eine andere Rolle habe bzw. in einer anderen Rolle bin. Also in Deutschland bin ich ja die, ich sag mal, deutsche Reporterin, die berichtet aus ihrer Heimat und natürlich einen Zugang zu allen Dingen auch hat oder sich erarbeiten kann, sage ich mal. Hier bin ich aber die Ausländerin und ich bin Korrespondentin. Das heißt auch, dass ich natürlich nicht über jedes kleine Ereignis berichte, sondern mir bestimmte Sachen raussuche. Es sei denn, es brennt jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen. Mhm. Und wir sind dann auch schon ein bisschen beim Problem, dass ich natürlich hier als ausländische Journalistin zu vielen Dingen auch gar keinen Zugang habe. Es gibt hier in Japan das sogenannte Kisha-Club-System. Das heißt also, ein Journalist oder mehrere von einem Medium sind einem Ministerium zugeordnet und da verbringen sie praktisch ihr ganzes Leben. Ja? Also und natürlich als kleines Dankeschön kriegen sie dafür dann auch oft eine Exklusivmeldung. Ja, da kann man schon mal die Frage stellen von Nähe und Distanz. Ja. Ne? Ich habe schon auch den Eindruck, dass die deutschen Medien insgesamt kritischer sind, beziehungsweise es mehr investigative Recherchen gibt und vor allem auch, dass wenn irgendwo jemand eine wirklich gute investigative Recherche macht, dann auch andere Medien darüber berichten. Also die brechen sich da jetzt nicht so einen Zacken aus der Krone. Es gibt zum Beispiel hier so ein Wochenmagazin, die Shukan Bunshun. Die macht echt gute Sachen, aber die wird von den etablierten Medien kaum aufgegriffen. Also das wundert mich dann immer. Ne? Die haben hier zum Beispiel über eine sehr umstrittene Reisekampagne, die vom Staat gesponsert wurde, berichtet und haben dort wirklich einen Zusammenhang festgestellt, also zwischen der Politik und den Fördergeldern und der Wirtschaft und wie das alles zusammenhängt und wer da möglicherweise seine Finger drin hat. Das hat niemand angerührt. Das hat mich wirklich sehr gewundert und wussten auch einige Politiker nicht. Ich hatte da mit einem Politiker drüber gesprochen, der hat das auch nicht gelesen. Das fand ich auch interessant, das ist aber eine andere Geschichte. Mir scheint tatsächlich auch oft, dass sich die japanischen Journalistinnen und Journalisten oft auch nicht trauen, kritisch zu sein. Sie haben Angst, in Ungnade zu fallen. Das ist aber in gewisser Weise auch so ein bisschen vorauseilender Gehorsam, so aus meiner Wahrnehmung.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Status als Ausländerin für viele starke Auswirkungen hat darauf, wie man, du sagtest Nähe und Distanz, wie man mit Themen arbeiten kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass Geschlecht auch eine Rolle spielt, da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Ich würde dich gerne noch fragen, welche Themen dich gerade beschäftigen in Bezug auf Japan?
Also als Korrespondentin muss ich ja alles abdecken. Also da geht es um so Themen wie 10 Jahre Fukushima aktuell, wenn etwas ansteht. Da muss man dann schon eine ganze Menge anbieten. Dann natürlich die aktuellen Olympischen Spiele. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Vorbereitung? Welche Skandale gibt es? Aber auch Themen, die ab davon sind. Also momentan beschäftige ich mich zum Beispiel gerade mit den sehr stark gestiegenen Suizidraten von Frauen in Japan aufgrund von Corona und auch anderen Dingen. Dann habe ich auch über Unfruchtbarkeitsbehandlungen etwas gemacht, die jetzt hier bezahlt werden, weil ich denke, das ist auch ein Thema, was sicherlich auch die ein oder andere deutsche Frau oder auch den deutschen Mann interessiert. Ich gucke eben oft auch so ein bisschen Link zu Deutschland, ne? Also was sind da für aktuelle Themen und worüber kann man dann berichten?
Ja, das bringt uns zu einem Thema, über das ich mit dir gerne sprechen möchte, und zwar Geschlecht und Medien. Und zwar berichtest du am 4.2. im ARD über eine frauenfeindliche Äußerung des japanischen Präsidenten der Olympischen Spiele, Yoshihiro Mori, der begrenzte Redezeiten von Frauen im Vorstand des Olympischen Komitees damit legitimieren wollte, Frauen hätten eine natürliche Rivalität. Und ich würde schon auch sagen, dass auch in den deutschen Medien Vergeschlechtlichungen eine starke Rolle spielen. Also sowohl deutsche wie auch japanische Medien sind stark vergeschlechtlich. Es gab zum Beispiel eine Studie zu der Repräsentanz von Frauen in den deutschen TV-Medien von der Melissa-Stiftung von 2017. Und die hat zum Beispiel ergeben, dass im Journalismus, insbesondere in der TV-Information, 80% männlich seien. Und dies gilt sowohl für Moderatoren wie auch Experten. In einer aktuelleren Studie vom Mai 2020 untersuchte die Stiftung, wer als Expertin in der Corona-Pandemie im deutschen Fernsehen befragt wurde. Und das Ergebnis war doch sehr erschreckend. Das heißt, am seltensten war die Expertise von Frauen in Nachrichten und Sondersendungen gefragt. Hier kam auf eine Expertin 4 Experten. Und das, obwohl Frauen zu einem Anteil von 47% als Ärztinnen tätig sind, davon 45% im Bereich der Virologie, der Infektionsepidemiologie und Mikrobiologie. Und auch zu Themen wie Pflege und Medizin, in denen Frauen stärker als Männer vertreten sind, lag der Anteil an Expertinnenbeiträgen lediglich bei 17%. Und dazu kommt auch noch, dass die Themen, zu denen Frauen befragt werden, selbst auch vergeschlechtlich sind. Also wenn sie dann mal zu Expertinnengesprächen eingeladen werden, dann sind das oft zu Bereichen wie Bildung und Soziales, Bereiche, die gesellschaftlich frauisiert sind. Wie sieht es in der japanischen Medienlandschaft aus? Kennst du ähnliche Zahlen für die japanischen Medienformate, beziehungsweise kannst du diese Ergebnisse nachvollziehen und uns etwas über Geschlechterungleichheit in den japanischen Medien erzählen?
Also es gab kürzlich im Club ausländischer Journalistinnen und Journalisten eine Diskussion über die Arbeit von dieser Berufsgruppe in Japan. Und da hieß es tatsächlich, in den Redaktionen, da ist schon relativ viel Gleichheit hergestellt. Also ich sage mal, die Hälfte ist weiblich, vor allen Dingen wohl im Printmedium. Aber diese Frauen sind nicht in Führungspositionen, da sind sie komplett unterrepräsentiert. Also da machen sie gerade mal 10% aus. Und das hat natürlich eine Konsequenz. Also wenn wenig Frauen in Führungspositionen sind, dann heißt das auch, möglicherweise wirkt sich das auf die Berichterstattung aus. Es werden also zum Beispiel weniger erfolgreiche Frauen vorgestellt. Es werden vielleicht auch weniger Frauen eben für Interviews angefragt oder als Expertinnen. Ich habe gerade auch eine Initiative kennengelernt beziehungsweise darüber gelesen, dass haben zwei Frauen und ein Mann sich zusammengetan, um eben auf die Diskriminierung in der japanischen Medienwelt aufmerksam zu machen. Also die drehen so Videos. Das lief aber bisher nur im Bezahlfernsehen. Also das ist wahrscheinlich jetzt nur von einer kleinen Gruppe wahrgenommen worden. Ein ganz gutes Beispiel so für die Rollenverteilung, die kann man eigentlich jeden Abend so in der aktuellen Nachrichtensendung vom öffentlich-rechtlichen Sender NHK sehen. Also da gibt es immer so ein Moderatoren-Duo und sie ist also weiblich, jung und irgendwie so ein bisschen niedlich. Und er ist so grau meliert, das ist so der Wissende, so der Erfahrene. Also ich muss da immer so ein bisschen lachen, weil das ist so super klischeehaft, was da so bedient wird. Und um doch mal so allgemein was zu sagen, auch so zu meiner Arbeit, also hier neben meinem Schreibtisch und auch auf dem meiner Producerin, da liegen Listen mit Expertinnen, die wir bevorzugt anfragen, also im gesamten Berichtsgebiet. Doch, ja, oft muss man sagen, klappt das einfach nicht. Also weil dann die Frauen nicht wollen oder es werden uns nur Männer vorgeschlagen, ne, dann kommen wir irgendwo hin, dann wird immer ein Mann gefragt. Ja, oder es sind einfach nur Männer da. Ich finde es sehr schade, weil ich es mir anders wünschen würde und muss auch selbstkritisch sagen, ja, ich mache dann auch Reportagen, wo nur Männer zu Wort kommen, außer meiner Stimme jetzt. Ne? Ich finde es, bedauere das, weiß aber auch aus Deutschland, dass das gar nicht immer so einfach ist. Also selbst wenn man Frauen anfragt, gibt es oft das Problem, dass eine Frau dann sagt, ah ja, ich überlege nochmal so. Also ich kann das jetzt wirklich sehr persönlich jetzt. Ne? Also und ein Mann, selbst wenn er sich jetzt gar nicht so richtig im Thema auskennt, sagt erstmal ja, so, ne? So, das ist eine ganz andere Herangehensweise, ist so meine Erfahrung gewesen. Und das finde ich echt schade, weil die Frauen sollten ruhig ein bisschen forscher auftreten und so. Das können die auch, glaube ich. Ne? Aber sie trauen sich, glaube ich, oft nicht.
Ja, das ist schon sehr schade, dass sozusagen der Wunsch eigentlich da ist, ExpertInnen einzuladen, und die sind ja auch da, bloß vielleicht ist auch irgendwie, ich frage mich auch, ob Öffentlichkeit eine Rolle spielt und eine Stimme in den Medien zu haben, als ExpertInnen auch zu sprechen. Ein anderes Thema ist sicherlich auch die Eigeninszenierung oder ja die Performance von Weiblichkeit in den Medien selbst.
Ja, da kann ich direkt einhaken, weil auch das, diese Diskussion, von der ich vorhin sprach, im Club ausländischer Journalisten, wo sich eben Journalistinnen ausgetauscht haben, da hat tatsächlich auch eine gesagt, naja, wenn dann eine Frau angefragt wird, dann will sie oft nicht so als Repräsentantin für Japan dastehen, ne? Also gerade nicht so im Fernsehen, ne? Wo sie sagt, ah nee, ne, das ist mir zu viel, dann, wenn ich jetzt was Kritisches sage oder so, also das ist schon eher so, dass es dann nicht so dieses Selbstbewusstsein gibt und vielleicht dann auch natürlich nicht die Rückendeckung, sage ich mal, ne? Ja, von, vielleicht von einem Vorgesetzten oder so, also kann auch sein, ne?
Naja, und wahrscheinlich auch Stigma. Also ich glaube, als öffentliche Person ist man ja auch viel dem Feedback ausgesetzt. Und ich glaube, als Frau bekommt man dann doch eben mal auch sehr, sehr kritisch Feedback, wenn es um Expertentum geht. Es ist schon auch ein sehr hart umkämpfter Ort auch.
Ja.
Du hast schon über Nähe und Distanz, vor allen Dingen auch in diesem Status als ausländische Person gesprochen. Würdest du sagen, dass du auch auf die gewisse Hürden stößt als Frau, vor allen Dingen in den japanischen Medien?
Nein. Also das habe ich wirklich gar nicht wahrgenommen. Aber es ist vielleicht auch immer so eine Frage, wie man bestimmte Dinge selber sieht. Für mich... Also mein Blick geht überhaupt nicht in diese Richtung. Ich würde das gar nicht wahrnehmen wahrscheinlich. Also ich habe ein Ziel, ich will ein Interview führen und ich bin halt, wie ich da bin. Und da bin ich zu jedem gleich. Es ist mir eigentlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, jemand alt, jung, irgendwie hässlich, hübsch. Ich habe das Ziel vor Augen, ich möchte ein Interview führen. Und so gehe ich auch auf die Leute zu. Und immer mit Respekt und vor allen Dingen immer mit Neugier. Insofern kann ich da wirklich überhaupt nicht sagen, dass man, dass ich das Gefühl gehabt habe, man wollte nicht mit mir reden oder man hätte mich diskriminiert oder so. Also das kann ich wirklich gar nicht sagen. Nein.
Ja, ja. Ein weiteres Thema, das mich interessiert, ist die Art und Weise, wie über Japan in den deutschen Medien berichtet wird. Du hattest ja eben auch schon gesagt, dass dadurch, dass Japan eben nicht als Hauptinteresse in den deutschen Medien vertreten ist, du auch dafür Freiheit hast, welche Themen du selber setzt und wählst. Und in meiner Wahrnehmung hatte ich schon auch sehr oft das Gefühl, dass bestimmte Bilder bedient und produziert werden in den deutschen Medien über Japan. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch kritisch zu hinterfragen, welche Bilder man reproduzieren möchte, wenn man über andere Kulturkreise berichtet. Ja, ich habe mich gefragt, ob es sozusagen ein bestimmtes Bild auch über Japan gibt, das in den Medien verfolgt wird, das vor allen Dingen sehr interessant ist. Du sagtest gerade, Corona ist zum Beispiel ein Thema, das jetzt sehr stark vertreten war. In meiner Wahrnehmung scheint mir auch oft bestimmte Themen immer wieder aufzutauchen, wie Altenpflegerobotik, Populärkultur, was sicherlich alles Themen sind, die in Japan auch von hoher Bedeutung sind. Aber ich mich auch gefragt habe, wie repräsentativ ist die Berichterstattung für Japan in Deutschland und gibt es Themen, für die du dir mehr Sichtbarkeit wünschen würdest?
Also das sind ja jede Menge Fragen. Ich versuche das mal von hinten so ein bisschen aufzudröseln. Also ich kann es eigentlich erstmal so nicht ganz so bestätigen. Klar, es gibt immer wieder die Anfragen zu Robotik, zu Altenpflege und zu witzigen, schrägen Dingen. Aber also man muss sehen, dass bestimmte Themen natürlich auch relevant in Deutschland sind und deshalb vielleicht auch die deutschen Hörerinnen und Hörer interessieren. Also beispielsweise demografische Entwicklung, ne? Dass man dann guckt, ah, wie macht denn Japan das und wie kriegen die das hin? Also vielleicht gibt es ja auch mal ein positives Projekt. Ne? So, ich bediene rund 60 Hörfunksender und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Also da will tatsächlich jeder auch irgendwie was anderes. Es ist eigentlich sehr abwechslungsreich und ich kann, hast du ja auch schon gesagt, natürlich auch selber Themen setzen. Natürlich ist es schon so, dass es auch immer so Anfragen gibt, die so ein bisschen schräg sind und bestimmt auch darum, so Stereotype zu bedienen. Ne? Also von Japan haben wir schon alle so ein bisschen so ein schräges Bild vielleicht. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich lebe jetzt 2,5 Jahre in Japan und tatsächlich ist das Land auch ein bisschen schräg. Also ich habe zum Beispiel, ich finde das jetzt so zu tun, als ob, also Japan hat schon auch Eigenarten. Das ist natürlich von mir, ich muss das natürlich dann einordnen. Also ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gemacht über einen jungen Mann, der ein Hologramm geheiratet hat. So, ne, das gibt's wahrscheinlich nur in Japan und das finde ich, muss man auch berichten. Man muss aber vielleicht dann auch berichten, dass sich auch Japaner darüber wundern, dass so jemand sowas macht. Also, dass man nicht den Eindruck vermittelt, also das wäre jetzt, die alle wären so. Ne? Also ich glaube, dass das schon meine Aufgabe ist, da irgendwie auch ein Gleichgewicht zu finden oder auch Dinge dann einfach ins rechte Licht zu rücken oder wenn man eine Anfrage kriegt, auch mal zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil das ist Werbung für den und den, auch mal was abzulehnen und mutig zu sein und sagen, nee, das bedienen wir jetzt nicht. Ne? Aber ehrlich gesagt, wenn es eine Anfrage für witzige Themen gibt und schräge Sachen, dann mache ich das auch, weil ich habe da manchmal auch Spaß dran. Ne? Also es ist, aber ich berichte genauso viel über andere Dinge. Ne? Und letztendlich sucht sich dann jeder das raus, was er meint, was für ihn interessant ist.
Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch die schönste Art der journalistischen Tätigkeit, die eigene Person sozusagen vielleicht auch nicht zu verbergen, sondern ja, das, was einen interessiert, ist vielleicht auch das, woran man dann am besten ist in der Berichterstattung und eine Balance zu finden zwischen den Themen, die einen interessieren, die vielleicht aber eben auch genau diese Schräge irgendwie verbildlichen oder übersetzen, ist sicherlich aber trotzdem mit viel Verantwortlichkeit auch verbunden. Meine journalistische Tätigkeit, wie du ja auch sagtest, ist auch was sehr Politisches, also vor allem, wenn man investigativ ist. Ich würde vorschlagen, so langsam zum Abschluss zu kommen und wie in unserem vorherigen Podcast-Folgen fragen wir unsere Gäste immer, wie sie den Ort, an dem sie leben, in 3 Worten beschreiben würden. Deshalb würde ich dich auch gerne fragen, beschreibe Japan in 3 Worten.
Sauber, gemächlich, zweigesichtig.
Spannend. Okay, vielen Dank. Das lässt auf jeden Fall viel Raum zum Nachdenken. Und möchtest du uns noch erzählen, was deine nächsten Projekte sind in naher Zukunft?
Ja, es ist eine sehr große Herausforderung, was ich sozusagen als nächstes größeres Projekt habe. Das wird ein Feature sein zu den Zwangsprostituierten, die im Zweiten Weltkrieg in den japanischen Soldatenbordellen gedient haben oder beziehungsweise, ja, kann man so sagen. Und da waren ja sehr viele Südkoreanerinnen drunter. Mhm. Das Thema ist ein altes, es sorgt für viel Streit zwischen Südkorea und Japan. Da hat es aber gerade ein aktuelles Urteil gegeben und das will ich mir ein bisschen näher anschauen. Das ist ein sehr, sehr emotional besetztes Thema, also da muss ich sehr aufpassen, dass ich mich da nicht zur einen Seite auch hinziehen lasse. Ich will versuchen, mir tatsächlich einen Überblick und einen Eindruck zu verschaffen, Und dieses Thema war ja auch vor einiger Zeit auch Thema hier sogar in Berlin, weil dort eine Statue aufgestellt worden ist. Ne? Darüber hatte ich auch tatsächlich berichtet.
Genau, ja. Ja, es gibt ja immer wieder Aktionen und Proteste in Reaktion auf die Forderung von der japanischen Regierung, Statuen zu entfernen. Das ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema.
An dieser Stelle unterbreche ich kurz Katrin und mein Gespräch, um den ZuhörerInnen die Möglichkeit zu geben, inhaltlich besser folgen zu können und ein wenig Kontext zu liefern. Ich möchte für diejenigen, die weniger bewandert sind in der Geschichte Japans, einen kleinen Exkurs anbieten und auf das Thema der Zwangsprostitution von vorwiegend SüdkoreanerInnen in den japanischen Soldatenbordellen während des Zweiten Weltkrieges eingehen. In kürzerer Vergangenheit gab es mehrere Vorfälle zu diesem politisch sehr aufgeladenen Thema und ich möchte deshalb mit dem kurzen Beitrag für Sichtbarkeit sorgen und für eine komplexere Aufarbeitung plädieren. 1932 wurde die erste sogenannte Comfort Station auf Anfrage militärischer Autoritäten in Shanghai eingerichtet. Sie verbreiteten sich ab 1937 und wurden vom japanischen General Okamoto Yasuji damit beworben, dass mit dem Projekt sexuelle Gewalt, vor allem Vergewaltigung durch japanische Soldaten, an Frauen und Mädchen aus Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Taiwan, Indonesien, Timor, Neuguinea und anderen japanisch okkupierten Territorien verhindert werden könne. Mit dem sogenannten Projekt Comfort Women, zu Deutsch Trostfrauen, in dessen Namen bereits eine Verharmlosung stattfindet, wurde sexuelle Gewalt legalisiert und legitimiert. Erstmalig wurde das Verbrechen nach über 70 Jahren, 2015, von der japanischen Regierung als solches anerkannt. Eine rechtliche Verantwortung für den Missbrauch wurde jedoch nicht vereinbart. Mit dem Reparationspaket von 1965, in dem Japan Entschädigungszahlungen in Form von Krediten und Zuschüssen für südkoreanische Opfer zubilligte, schien die Sache aus japanischer Sicht erledigt. Forderungen nach geschichtlicher Aufarbeitung, vor allem von Seiten der Betroffenen, wurde bis zum Urteil des südkoreanischen Gerichts 2021 politisch nicht verhandelt. Diskussionen zu Entschädigungen, Verantwortlichkeiten und Anerkennung der Verbrechen Japans führen immer wieder zu Spannungen zwischen der südkoreanischen und japanischen Regierung. So verurteilte das südkoreanische Gericht nach Anklage Betroffener am 8.01.2021 Japan zu Entschädigungszahlungen an Zwangsprostituierte. Das Urteil wurde von Japan zurückgewiesen. Bis heute mangelt es an Aufarbeitung und Thematisierung der Gräueltaten. Stattdessen wird offensichtlich an der Verschleierung der Thematik gearbeitet. Zum Beispiel mit dem Ausradieren und der Verharmlosung der Geschichte im Zweiten Weltkrieg in Schulbüchern sowie der Entfernung von Kunstobjekten bzw. der Forderung nach Abriss von Gedenkstatuen auf Geheiß der japanischen Regierung. Eine Statue in Berlin-Mitte sorgte für Aufregung, als Anfang November 2020 Nagoyas Bürgermeister Takashi Kawamura die Entfernung der Statue forderte. Aufgrund von Protesten in Berlin darf sie bis auf Weiteres weiterhin öffentlich ausgestellt bleiben. Ähnliche Forderungen gab es bereits 2017 an San Francisco, der Partnerstadt Osakas, die im September eine Statue akzeptierte, die zwangsprostituierte Mädchen abbildet. Osaka löste daraufhin die Freundschaft auf. Mehrere Vorfälle gab es in Südkorea. Die erste Statue steht seit 2011 vor der japanischen Botschaft in Seoul. Immer wieder fordert Japan deren Entfernung. In Freiburg war die japanische Regierung erfolgreich mit der Drohung, die Städtepartnerschaft aufzukündigen. Freiburgs Bürgermeister verhinderte das Projekt und es kam nie zu einem Statuebau. Zuletzt kam es in Japan zur Diskussion im Rahmen der internationalen Kunstausstellung Aichi Triennale 2019, die staatlich subventioniert wurde, weil sie eine Statue zu Gedenken der Zwangsprostituierten ausstellte. Das japanische Bildungsministerium strich die zugesagten Hilfsgelder. Immer wieder fordert die japanische Regierung den Abriss von Denkmälern und positioniert sich somit bewusst gegen eine Erinnerungskultur. Katrins Future wird also das Thema ausarbeiten und ich habe sie vorhin gefragt, für wen sie den Beitrag produziert. Damit zurück zu dem Gespräch.
Das wird sozusagen wie alle anderen auch in einen Topf gestellt. An die ARD geht das raus und dann kann sich bedienen, wer will. Also der Auftrag ist gekommen, ist tatsächlich eine Auftragsarbeit, für die ich aber tatsächlich sehr dankbar bin, ist vom Bayerischen Rundfunk gekommen.
Ah ja, okay. Du wirst auch am 11.03. zu Fukushima berichten, richtig?
Genau. Feature. Jede Menge Beiträge, ja.
Ja,
Fukushima rauf und runter sein. Sozusagen.
Ja, natürlich gibt es unheimlich viele Themen, in die man noch tiefer reingehen könnte. Gibt es etwas, das du abschließend gerne noch sagen möchtest, sowohl in Bezug auf Journalismus und Medien in Japan oder etwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, ich bedanke mich sehr für das Interesse an diesem Berichtsgebiet. Das finde ich ganz toll und deshalb habe ich auch gerne teilgenommen. Es freut mich sehr und ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass diese Region, für die ich mich ja vor einigen Jahren selber gar nicht interessiert habe, doch ein bisschen stärker noch ins Bewusstsein rückt, weil es ist schon so, dass es viele interessante Dinge in diesem Berichtsgebiet gibt. Also vor allen Dingen auch in Südkorea und auch in dem Binnenverhältnis und natürlich Nordkorea und auch Taiwan. Also ich finde, da lohnt sich durchaus mal einen Blick hin und auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das Interesse vielleicht noch ein bisschen größer werden würde, wobei überlege ich mir gerade, vielleicht doch nicht. Aber hier bedanke ich mich erstmal für das Interesse auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mit uns sprechen möchtest und über deine Erfahrungen in Japan erzählen willst. Und ich denke, wir alle haben einen großen Mehrwert daraus gezogen. Genau, also ich glaube auch, mehr Sichtbarkeit ist, was ich mir auch wünschen würde für die Region und weshalb ja auch dieses Programm begründet worden ist. Und ja, ich wünsche natürlich auch viel, viel Erfolg noch weiterhin und bin gespannt, wohin es dich vielleicht auch noch weiterhin ziehen wird, ob du in Japan bleiben wirst. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, damit schließen wir für unsere heutige Folge ab.
Vielen Dank für das Interesse und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge von Spotlight Asia, Berichterstattung aus Japan. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie das Leben als Journalistin, vor allen Dingen als weibliche und deutsche Journalistin in Japan ist. Und wer mehr von Katrin Erdmann hören möchte, wir haben Links zu weiteren Beiträgen von ihr auf der Website verlinkt. Und wen das Thema Medien in Japan interessiert und vertieft in die Thematik einsteigen möchte, dem empfehle ich die Podiumsdiskussion Medienfreiheit, Populismus und die Resilienz von Demokratien, die am 2.12.2020 stattgefunden hat und bei der Katrin Erdmann als Sprecherin teilgenommen hat. Auch zu dieser Podiumsdiskussion findet ihr die Links auf der Website. Die Veranstaltung ist online nachzuhören. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der AutorInnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den AutorInnen. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.